Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi und herzlich willkommen. Ich bin Zelda, ich bin 19 Jahre alt und heute geht es um ein Thema, was mich schon lange begleitet und auch häufig missverstanden wird, nämlich Hochsensibilität. Der ein oder andere hat davon vielleicht schon mal gehört, was es überhaupt ist und wie es sich bemerkbar macht. Darüber möchten wir heute sprechen. Heute sitzt mir Jörn gegenüber. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, genau. Ich bin Jörn, ich bin Kinder- und Jugendpsychotherapeut, bin 48 Jahre alt und freue mich, hier mit dir zu sein. Genau, Hochsensibilität als Thema. Warum beschäftigst du dich damit? Wie kam das oder wie betrifft es dich? Ich glaube, deswegen machst du es, ne? Also deswegen reden wir heute drüber. Magst du ein bisschen was erzählen dazu?
Mhm. Ja, also das ist was mich schon immer begleitet, aber wofür ich einfach lange keinen Namen hatte.
Ja.
Und wo ich einfach sehr froh war, als ich das erste Mal auch diesen Begriff gehört habe.
Mhm.
Ja, ich habe das über Social Media das erste Mal irgendwie gehört.
Genau, also den Namen hast du selbst gefunden darüber, also quasi über das Phänomen, was du von dir kanntest.
Genau.
Ja.
Und ich habe mich aber so nicht getraut, das für mich so ein bisschen als eine Art Label auch anzunehmen, weil ich... Mhm. mir da nicht sicher war, aber dann hat das auch eine Therapeutin angesprochen.
Mhm.
Ja, das war so mit 14, 15 Jahren und das hat einfach so auf mich gepasst und für mich so viel erklärt.
Mhm.
Dann hat sie mit mir da auch ein paar Tests zugemacht.
Also du hast Fragebögen ausgefüllt und
ja.
sowas. Ah, super. Ja.
Genau. Und so war das dann irgendwie ziemlich schnell klar.
Okay.
Ja.
Und die Tests haben das quasi ergeben, dass du da reinfällst.
Genau, also es ist ja keine Diagnose in dem Sinne, aber oder ein Krankheitsbild, aber es gibt trotzdem Tests, die man dazu machen kann.
Ja, genau. Also wir sagen ja so, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal.
Mhm.
Und im Moment geht man so von aus, dass ungefähr 15-20% der Bevölkerung da reinfallen in dieses Temperamentsmerkmal. Wenn man so das so offiziell oder psychologisch betrachtet, dann sagt man ja, es beschreibt, wie intensiv Menschen physische und emotionale Reize wahrnehmen und verarbeiten. Würdest du dich da so wiedersehen bei so einer, also ist ja ein bisschen abstrakt,
ja,
Beschreibung?
Doch, würde ich. Also, dass man sozusagen weniger Filter hat und alles einfach viel intensiver wahrnimmt.
Ja, genau. So versuche ich es auch zu erklären, dass man könnte ja sagen, wir haben so einen Filter quasi vor dem Nervensystem und ich glaube, bei Hochsensiblen ist das so feiner justiert. Bei den meisten Menschen werden, glaube ich, Hintergrundinformationen, die so vielleicht nicht so wichtig sind, so rausgefiltert und bei Hochsensiblen ist es durchlässiger. Und dann bedeutet es, dass aber gleichzeitig auch mehr an Reizen und Informationen quasi auf dich einprasseln, wo aber möglicherweise dadurch ja auch dann irgendwie schneller überfordert bist oder quasi voll bist. Ne?
Genau.
Was sind denn für dich die Hauptmerkmale von physischen oder emotionalen Reizen, die du so wahrnimmst?
Also es ist viel. Es gibt so Reize, die, glaube ich, auch bei vielen Menschen schnell zur Überforderung führen, irgendwie Menschenmengen oder...
Ja.
So Lärm, wenn es voll ist, wenn viel los ist, viel auf einmal auf einen so einprasselt, dass ich davon schnell überfordert werde. Ich brauche viele Pausen.
Mhm.
Ich kann mir auch immer nicht ganz so viel vornehmen oder muss halt immer auch meine Pausen mit einplanen oder Zeit alleine, wo ich wieder ein bisschen runterkommen kann. Ich glaube, am meisten merke ich es wahrscheinlich auch im so Medienkonsum und zwar jeder Art. Es gibt echt wenige Filme, die ich schauen kann, weil mich das extrem mitnimmt.
Und das sind dann die eher die emotionalen Reize oder ist es so schnelle Bildabfolgen und sowas?
Nee, das ist das Emotionale.
Das Emotionale, ja.
Ja, und da bin ich einfach total eingeschränkt. Das können auch Kinderfilme oder Zeichentrickfilme sein.
Ja.
Aber ich muss mich immer vorher darüber informieren, worum geht's, was könnte potenziell schwierig sein.
Ja.
Das finde ich auch manchmal ein bisschen unangenehm.
Wie war das dann zum Beispiel in der Schule? Weil das ist ja so, das wird ja häufig so, also als ich Kind, Jugendlicher war, fand ich das immer schön, wenn, wenn wir Filme geschaut haben. Ich kenne aber auch von Patientinnen und Patienten so, die überwiegend Mädchen, diese Sache, Mist, wir gucken einen Film, ich kenne ihn nicht, was ist jetzt los? Kann ich raus? Komme ich heute gar nicht oder so?
Das war ganz schlimm für mich.
Ja, ja.
So in der Unterstufe, da war das dann oft in Vertretungsstunden, dass dann Filme geschaut wurden. Und ich habe dann schon Bescheid gesagt oft, dass ich damit ein Problem habe. Und ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich jünger war als die meisten. Das heißt, Filme ab 12, da konnte ich dann sagen, ich bin noch gar nicht 12.
Okay.
Aber ich wurde das wurde sehr negativ von der Klasse aufgenommen.
Ja.
Und ich wurde da schon nicht so nett für behandelt, was ich auch irgendwo verstehe. Die wollten ja den Film gerne schauen.
Ach, wurde er dann nicht geschaut oftmals oder wie?
Nee, ich habe schon die Rückmeldung bekommen, als ich das nur gesagt habe, weil sie Angst hatten, glaube ich, den Film dann nicht zu schauen. Ich durfte halt auch nicht raus wegen der Aufsichtspflicht.
Okay.
Das heißt, ich sollte mich dann irgendwie ruhig selber beschäftigen. Hat nicht so gut funktioniert.
Ja.
Es musste dann teilweise jemand mit mir für ein paar Wochen in meinem Zimmer schlafen. Und
also es hat wahnsinnige Ängste zum Beispiel ausgelöst oder
total.
So.
Ja. Und ich habe auch, also in der Oberstufe ging es auch nochmal um einen Film, der halt Teil des Lehrplans war, dem man eigentlich nicht entkommen kann. Und ich habe extra vorher Bescheid gesagt. Aber ich wurde in dem Fach benotet, also das ging nicht gut. Und dann habe ich den zu Hause mit meinen Eltern erst geschaut, damit ich mich so ein bisschen drauf vorbereiten kann. Aber es war so schlimm für mich, dass ich die nächsten Wochen aus dem Unterricht entschuldigt werden musste.
Oh, okay.
Und ich hätte das Fach sonst im Abi machen können und so ging es halt nicht.
Und es durfte keine Alternative gefunden werden?
Nee, ich habe angeboten.
Es muss dieser Film und dieses Thema sein.
Das Thema, ja, es hätte auch andere Filme gegeben. Ich weiß
oder
nicht.
Oder ein Buch oder.
Ja, es musste halt, glaube ich, ein Film sein. Ich habe angeboten, darüber zu lesen und nur den Film nicht mitzuschauen, dann mitzubehandeln, aber das hat alles so nicht funktioniert in der Absprache. Und dann, es war mir wirklich peinlich, aber ich konnte ein paar Wochen nicht zum Unterricht kommen in dem Fach.
Ja. Aber schade, das ist, schade, dass es peinlich war, weil
es ist mir
du ja nicht
peinlich.
Falsch bist, sondern es war also wie traurig. Also ich kenne mittlerweile auch Schulen, aber die sind vielleicht auch anders gebaut. Die haben dann manchmal in der Mitte so eine Lernfläche, wo die Klassen so dran münden. Dann kenne ich es von einem Mädchen, die darf dann raus, wenn ein Film geschaut wird. Und kann, also dann ist sie auch nicht davon betroffen, visuell oder akustisch, und kann da was anderes machen und da muss auch nicht jemand mit oder so.
Es ging dann nicht. Ja.
Und das ist jetzt gar nicht so unheimlich lange her, ne?
Nee, das.
Also wir können jetzt nicht so reden, so früher war es schlimmer.
Nee.
So, dass dann sowas irgendwie, dass man also jetzt keine Möglichkeit findet, dass du alternativ was machen darfst und dann in dem Fach dich prüfen lassen kannst.
Nee, das glaube ich, wäre auch Teil vom Abi gewesen. Das war das Problem.
Okay.
Es war, glaube ich, ein bisschen über 2 Jahren.
Dann ist es aber auch da ein Problem.
Ja,
dann
klar,
irgendwie,
fand ich auch.
Wer macht das? Kultusministerium oder so? Ich weiß nicht, wer diese Prüfung erstellt.
Und es war auch kein, das hätte für viele ein Problem darstellen können. Ich habe auch Probleme mit Filmen. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist eher, glaube ich, da bin ich eher ein Einzelfall. Aber das war wirklich mit Gewalt und
Ich habe auch immer wieder Schülerinnen und Schüler, die sagen, sie müssen in Deutsch bestimmte Bücher lesen und da werden Themen verhandelt, die sie einfach auch nicht vertragen, und das ist, finde ich, auch total gerechtfertigt und
gibt
keine Alternative dann, und verstehe auch nicht, dass man das nicht anpassen kann.
Ja, die Situation hatte ich auch.
Und also spätestens auch, wenn man gerade so ein bisschen in der Krise ist und trotzdem noch in die Schule gehen kann, dann kann man sowas nicht lesen. Ne? Vielleicht so als Information, man kann neurobiologisch quasi kann man das auch zeigen, also über bildgebende Verfahren, dass das Gehirne von Hochsensiblen anders auf Reize reagieren. Und da findet man bei eine erhöhte Gehirnaktivität in den Bereichen für Aufmerksamkeit, Empathie und Verarbeitung von Sinnesreizen. Und da weiß man quasi, dass wenn man jetzt so einen Film schaut, dass so emotionale Bilder, egal in welche Richtung, dass da tatsächlich dann so Spiegelneuronen anfangen zu feuern. Also wesentlich stärker als bei Menschen, die nicht hochsensibel sind.
Genau, und ich stelle mir, also ich erkläre das auch immer so gerne so, dass ist ja also, dass ein Film einen irgendwie mitnimmt oder man weint oder so, das kennen ja auch viele Menschen. Aber die meisten, wenn sie dann den Film ausmachen, können das von sich wegschieben.
Ja.
Und können dann trotzdem ihr Leben weiterleben und das ist davon dann nicht so beeinflusst. Aber das kann ich dann nicht, sondern der bleibt bei mir und beschäftigt mich die ganze Zeit.
Genau, das hat man auch ganz gut rausgefunden, dass es also eine tiefere Verarbeitung quasi gibt und damit aber auch eine längere. Also dass das quasi länger dann in den Hochsensiblen quasi arbeitet und drin bleibt und nicht so schnell wieder also verarbeitet oder abgelegt wird irgendwie. Du hast vorhin gesagt, wenn du quasi auf die Zeil gehst, viele Menschen und laut, das ist auch ein Thema für dich, ne?
Ja.
Und wie war das dann zum Beispiel, wie war das mit dem Thema Schule?
Ich habe mein Bestes gegeben, sozusagen das so angenehm wie möglich zu machen. Also ich habe immer so Ohrstöpsel dabei, die so Lärm sehr gut filtern. Ich habe in Pausen dann oft mit meinen Kopfhörern Musik gehört oder ich bin... Das ist auch nicht bei jedem erlaubt, aber ich bin auch vom Gelände gegangen, wo es nicht so laut war. Also man kann diese Strukturen, glaube ich, nur sehr begrenzt ändern, aber man kann natürlich versuchen, sich das selber irgendwie aushaltbarer zu machen.
Ja.
Und genau, ich habe auch viele Pausen alleine verbracht, einfach weil es für mich angenehmer war. Ist natürlich auch irgendwo dann schwierig vielleicht, wenn man dann mehr alleine ist, aber so habe ich das für mich ganz gut hingekriegt. Bin aber auch mal nach Hause gegangen, wenn es zu viel war.
Und hattest du dann so ein Gefühl, du bist nicht so, gehörst nicht so dazu? Also ist das dann so ein für dich in so ein leider so ein Nebenprodukt gewesen von, ich fühle mich da einsamer oder mehr allein, weil ich so Ruheräume brauche? Oder war das okay für dich?
Schon, ich glaube, ich habe sehr viel Fehlzeiten gehabt, das hat aber jetzt mit der Hochsensibilität nicht nur zu tun, deswegen das war sowieso schon das Gefühl da. Ich glaube, dieses sich alleine fühlen oder nicht so teilfühlen, das wurde dann schon eher ausgelöst, weil ich bei so vielen Dingen aufpassen muss, zum Beispiel bei Filmen oder auch bei Nachrichten, die ich nicht schauen kann, weil da einfach ich Teil von vielen Gesprächen nicht sein konnte und eben viel verpasst habe, was einen dann vielleicht auch irgendwie mit anderen verbindet in der Schule, weil das für mich zu viel war. Also ich glaube, da kam eher das sich ausgeschlossen fühlen oder nicht teilfühlen her.
Und es ist, erlebst du es auch, dass wenn ihr über Themen redet, jetzt als Beispiel Krieg oder schlimme Sachen, dass also auch da, du brauchst nicht die Bilder dafür, dass das dann schon schwierig ist für dich.
Genau. Also ich neige auch dazu, mich zu viel damit zu beschäftigen, weil ich mich so schlecht abgrenzen kann und immer so sehr das Bedürfnis zu haben, das alles irgendwie so zu fixen, weil ich das so sehr spüre. Und ich musste auch manchmal wirklich sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr Nachrichten lesen, ich muss jetzt damit aufhören, aber das führt bei mir dazu, dass ich mich zu viel damit beschäftige. Aber ich versuche keine Nachrichten zu schauen, sondern wenn dann zu lesen und nicht abends und sowas.
Ja, kannst du dich erinnern, als du ein kleines Kind warst, wie das war? Also warst du, hast du schon immer für dich gemerkt, dass du viel wahrnimmst und vielleicht auch so, also man sagt ja auch über die hochsensiblen Menschen, dass sie auch sehr gut und das eben auch als Ressource, auch so atmosphärisch was wahrnehmen, oft viel, viel schneller als andere, dass da irgendwas im Raum ist und dass es vielleicht Konflikte gibt, die andere noch nicht spüren, neben den Reizen, die vielleicht auch sonst viele Menschen wahrnehmen. Weißt du, wie das als kleines Kind war?
Ja, total. Das ist bis heute auch so und das war aber auch schon früher so, dass ich so viele so Stimmungen und Atmosphären gespürt habe, dass mich das ganz schnell überfordert hat, weil ich es dann zu meiner Verantwortung gemacht habe.
Ja.
Nur weil ich es gefühlt habe und deswegen dachte, wenn ich es fühle dann und das merke, dann kann ich auch was machen. Aber es war halt oft gar nicht meine Aufgabe. Also Konflikte irgendwie in der Familie oder sowas fand ich richtig schrecklich. Ja. Wenn sich Menschen angeschrien haben, bis heute finde ich das total schwer. Ich hatte auch total Schlafprobleme, die habe ich bis heute auch, weil ich so Angst hatte und so viele Dinge mir so schnell Angst gemacht haben, auch gerade was Filme oder sowas angeht, dass ich nicht alleine schlafen konnte oder Licht gebraucht habe, Tür offen gelassen habe, weil alles zu viel war und ich mich nicht abgrenzen konnte. Und ich halt auch irgendwie dann so empathisch auf Sachen reagiere, dass es mir dann nicht gut tut. Und bis heute Konflikte finde ich schwierig, auch Konflikte, wenn ich nicht beteiligt bin von anderen Menschen.
Ja.
Das finde ich schon auch schwierig oft, dass ich das dann so zu meinem mache irgendwie, weil ich's...
Weil du halt das wahrnimmst so.
Ja.
Und weißt du, wie das war, als du klein warst? Du hast vorhin so schön gesagt, dass du so ein Pausenmanagement hast. Sehr bewusst, glaube ich. Oder zumindest da immer so sagst, das brauche ich. Wie war das als kleineres Kind? Bist du da häufig drüber gegangen und hatte dann sowieso geknallt? Oder konntest du das schon immer gut für dich spüren und hast so intuitiv gewusst, ich muss mich rausziehen? Also das ist ja auch was, was vielleicht dann Eltern, Geschwister, Freundinnen, Freunde auch lernen und verstehen dürfen, ne? Aber vielleicht manchmal noch nicht tun. So.
Das war schon schwierig. Ich glaube, ich bin da auch oft über diese Grenzen dann auch gegangen, weil auch niemand in meinem Umfeld das irgendwie, glaube ich, diesen Begriff auch nur kannte oder das gut einordnen konnte. Mhm. Also ich habe auch da auch Unterstützung bekommen, dass ich zum Beispiel nicht alleine schlafen musste und sowas.
Ja, ja.
Aber wirklich so gezielt Pausen zu planen, war irgendwie nicht so. Also ich habe auch ziemlich lange relativ in Anführungszeichen normal so funktioniert damit. Aber es war schon allen klar, dass ich einfach ein Thema habe, das mich Dinge sehr mitnehmen. Mhm. Ob es ist, was in der Welt passiert oder in Filmen oder Büchern. Aber den Umgang damit, also einen guten Umgang damit hatte ich nicht so richtig als kleineres Kind.
Mhm. Mhm. Und hattest du das Gefühl, dass Familie oder Freunde gesagt haben, so du mögest dich nicht anstellen oder dich zusammenreißen oder du wärst so ein bisschen so sensibel, Sensibelchen und man quasi sagt, bitte härte dich ab oder so, ne? Also übertragen.
Ja, so ein bisschen kam das schon auch. Ich glaube, also in der Schule habe ich das auch von Mitschülern schon gehört. Ich glaube, es wurde oft eingeordnet, als dass ich irgendwie Aufmerksamkeit möchte, wenn ich wegen irgendwas weine oder irgendwas total schlimm finde.
Mhm.
Ich glaube, dass das dann oft in diese Richtung ging. Also jedenfalls in der Schule, nicht von meiner Familie her.
Ja.
Das fand ich auch schwierig. Ich habe halt schon auch viele negative Überzeugungen über mich angenommen, weil ich mir auch dachte, ja, warum bin ich eigentlich so?
Mhm.
Und genau, in meiner Familie, ich glaube, es wurde auch, glaube ich, nicht immer so als Problem gesehen, wie es sich für mich angefühlt hat. Aber es wurde schon sehr auch versucht, dass ich halt irgendwie damit klarkomme und...
Kennt das denn jemand aus deiner Familie so? Also es ist ja auch nicht, also wir haben ja gesagt, das sind so 15-20% der Bevölkerung betroffen und das ist ja natürlich nicht irgendwie eins oder null oder an oder aus, sondern es ist ja auch ein bisschen ein Kontinuum.
Mhm.
Gibt es so Ausprägungen in deiner Familie? Aber vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei dir. Also das so, dass jemand da auch eigentlich auch sich erkennt und mitfühlen kann, weil er es selbst kennt. Oder bist du da das einzige Phänomen irgendwie?
Ich glaube, ich bin da schon die Einzige. In so Teilen kennt das ja, glaube ich, auch jeder. Also, dass man keine Horrorfilme schauen kann oder dass die Nachrichten einen mitnehmen oder man mal Angst hat, allein zu schlafen, wenn man eine gruselige Situation hatte. Mhm. So in diesen Teilbereichen kennt das ja auch eigentlich jeder. Da kann man sich ja oft so zum Teil schon ganz gut reinfühlen.
Mhm.
Aber dass es so wie bei mir war, war dann eigentlich nicht so. Und ich habe auch, also ich habe 3 große Schwestern.
Mhm.
Und das war dann oft so ein bisschen zwischen, auch so ein bisschen Späße darüber machen, aber auch mir da ganz gut helfen.
Okay. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Lehrerin und der fragt, sie sich so ein bisschen, ob quasi dass zu viele Kinder vielleicht in dem Sinne so wie zu verweichlicht wären und deswegen immer so heftig vielleicht auf Sachen reagieren und sie nicht doch auch so ein bisschen eine, weiß ich nicht, so eine Abhärtung bräuchten oder so.
Ja.
Das hast du gerade so ein bisschen gesagt, dass das kam dir manchmal so ein bisschen von den Mitschülerinnen und Mitschülern so vor, so eine These, so in der Art.
Genau. Ja, ich glaube, das habe ich auch manchmal ein bisschen von meiner Familie so empfunden und das habe ich auch irgendwo verstanden, dass es ja, also bei Ängsten sagt man ja auch, man muss es halt machen, damit es leichter wird, aber dass es eben eine andere Art von Angst sozusagen ist und dass sozusagen die schlimmen Filme zu schauen, nicht dazu führt, dass man sie besser verträgt.
Ja.
Ja, aber so ein bisschen habe ich das auch so bekommen. Und vor allem, also was für mich mit Hochsensibilität auch sehr zusammenhängt, ist, dass ich sehr empfindlich bin, was Essen angeht und was Texturen angeht.
Ah, ja.
Das heißt, ich war so voll, dass die Definition von so Picky Eater als Kind auch. Und da hat meine Familie sehr versucht, mich so zu pushen.
Ja.
Also ich glaube, da hätte ich mir schon dieses Wissen mehr gewünscht.
Mhm.
Und auch meine Kinderärztin und sowas, dass ich mehr so Obst und Gemüse essen soll, die ganzen Dinge, die ich total schwer fand auszuhalten. Und da hieß es dann schon sehr, ja, ist halt ein bisschen verwöhnt und die muss ich mal zusammenreißen. Und für mich war das aber total schwer, auszuhalten.
Ja, ja.
Das war schon so eine Sache.
Ich glaube, da hast du irgendwie einen ganz, ganz validen Punkt angesprochen. Das ist der Unterschied, denke ich, zwischen, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist und eben keine Erkrankung.
Mhm.
Und dem, was du gerade sagtest, jetzt bei einer Angststörung, ja, dann muss man durch die Angst durch. Und dann hast du aber auch das Erleben mit der Zeit, wenn es gut läuft, dass die Angst weniger wird. Und das ist eben jetzt, wie du sagst, nicht der Fall, wenn du jetzt 17 Horrorfilme schaust, dass da irgendwas besser wird, sondern
ja.
Da sieht man, finde ich, ganz gut, wo auch der Unterschied ist. Und das würde ich gerne noch ergänzen, dass natürlich aus dem Erleben der Hochsensibilität und der Verarbeitung davon und der Umgang davon, also wie kann ich damit umgehen, wie geht mein Umfeld damit um, natürlich Erkrankungen dann resultieren können. Also dass, wenn ich quasi immer das Gefühl habe, ich bin falsch, ich werde ausgeschlossen oder ich habe keinen richtigen Zugang zu Freundinnen und Freunden, ich fehle häufig, ich kann nicht so mitmachen wie andere, dass dann zum Beispiel mein Selbstwert so schlecht wird und ich anfange mich zu hassen, dass ich natürlich was in eine Depression rutschen kann. Aber dann behandelt man eben nicht eine Hochsensibilität, sondern die Depression.
Ja.
Du hattest du so ein Thema so mit Schildchen und Kratzen von Klamotten?
Ja, so Klamotten, so diese Reize, das war eigentlich nie ein Thema bei mir.
Mhm.
Wie gesagt, also mit dem Essen sehr.
Das war mit dem Essen so
der
Punkt.
Und das war auch sehr, sehr schwierig. Das hat nämlich auch zu so negativen Überzeugungen geführt, dass auch sozusagen dann meine Essstörung auch daraus mit resultiert ist.
Mhm.
Aber da habe ich diese sensorischen Probleme einfach sehr. Also was Gerüche angeht, kann ich schon oft gar nicht aushalten. Geschmack dann sowieso nicht. Oder selbst wenn ich den Geschmack mag, halt die Konsistenz.
Mhm. Mhm.
Oder das auch nur in der Hand zu halten. Also das ist für mich oft schon unaushaltbar.
Mhm. Und resultiert daraus dann so ein Ekel? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also das ist so, es ist schon sehr abstoßend und eklig für mich, aber halt auch so, dass mir schlecht wird und dass ich das Gefühl habe, dass ich mich davon eigentlich übergeben müsste, wenn ich es essen würde.
Und ist es dann, du hast gesagt, daraus ist die Essstörung resultiert, so aus der Vermeidung, ich kann das nicht essen, weil mir übel wird?
Nee, also diese krassen Konsistenzprobleme, es wurde so ein bisschen auch für mich eingeordnet, irgendwie als AFIT, was ja auch eine Art von Essstörung ist.
Mhm.
Aber für mich war das Problem, dass die ganzen, also was auch typisch ist, dass es halt leichter fällt, wenn es verarbeitete Lebensmittel sind, wenn das so Snacks sind, weil man immer dasselbe erwarten kann.
Ja.
Und weil es sich nicht so verändert wie irgendwie zum Beispiel Obst oder Gemüse, wo es immer ein bisschen anders sein kann.
Mhm.
Oder so zusammengemischtes Essen oder sowas, das ist halt alles total schwierig für mich.
Mhm.
Aber das heißt, dass mir immer gesagt wurde, ich muss mich gesünder ernähren, ich muss weniger Süßes essen, weniger verarbeitete Sachen essen und so. Das hat halt dazu beigetragen, dass ich dann die Anorexie entwickelt habe, weil ich einfach die ganze Zeit so im Kopf hatte, dass ich ja zu viel Süßes esse und zu viel verarbeitete Lebensmittel. Und da hätte mir, glaube ich, sehr diese Aufklärung darüber geholfen, dass es nicht daran liegt, dass ich verwöhnt bin oder so.
Ja.
Sondern, dass ich das nicht gut ertrage halt.
Mhm.
Und dass man da sich sehr langsam rantasten muss, dass man mehr verschiedene Sachen auch essen kann.
Also du meinst, da wäre der bessere Punkt gewesen, das okay zu finden, dass du das isst und das auch so zu lassen und nicht immer so zu kritisieren.
Ja, und natürlich ist es auch wichtig, dass man da dass man nicht nur komplett eine Sache isst, aber damit mehr Geduld drangehen und verstehen, dass das echt viel Zeit braucht, bis man sich an so Sachen rantasten kann. Ja, ich habe das dann halt oft aus Druck sehr anders gemacht und das fand ich schon schwierig und genau.
Oh, das war ein sehr wichtiger Hinweis. Und als du das dann kennengelernt hast für dich, ist da was leichter geworden oder gab es da erstmal so überwiegend eine Entlastung, dass es dafür Namen gibt und das existiert tatsächlich, nicht nur in meiner Fantasie und andere haben es auch und so?
Total, das war so erleichternd für mich.
Mhm.
Ich habe also zuerst von Hochsensibilität so erfahren irgendwie, was darüber gesehen und ich dachte mir, boah, das bin so ich.
Mhm.
Und ich habe mich so gesehen gefühlt und es hat so geholfen, dass ich mich auch vor anderen, aber auch vor mir selbst verteidigen konnte, weil ich mir so viel Vorwürfe gemacht habe. Dachte, ich muss halt drüber hinwegkommen und da wächst man ja eigentlich raus, dass man so emotional ist oder so sensibel.
Ach so.
Das ist ja für Kinder auch typisch, aber dafür werde ich jetzt langsam zu alt und warum schlafe ich immer noch mit Licht und offener Tür und sowas. Und auch mit dem Essen, dass ich nicht einfach irgendwie verwöhnt bin oder mehr dankbar sein sollte dafür, dass ich Essen habe und so.
Ja.
Das hat so, so geholfen, dass ich mich da vor mir und vor anderen besser rechtfertigen konnte auf einer Grundlage. Und natürlich kann man dann noch mehr darüber erfahren, wie kann man sich da vielleicht besser vorschützen oder wie kann man da rauskommen mehr. Also was ist jetzt das Essen angeht, natürlich hochsensibel bist du halt oder halt,
ja,
ne?
Ja, ja, genau.
Aber ich fand es total erleichternd, es hat so viel für mich erklärt.
Die Beschäftigung mit Hochsensibilität ist ja so, also habe ich so festgestellt, gelesen, ist so in den 90ern entstanden. Da gab es irgendwie einen PsychologInnenpaar, Aaron, die in den USA dazu ein bisschen geforscht haben und die haben dann ja auch eine Diagnostik entwickelt, eben Fragebögen, die auch valide sind, die auch heute überwiegend eingesetzt werden, vielleicht etwas verbessert oder etwas klarer zugeschnitten. Und trotzdem gibt es ja so, ist das medial mehr aufgetaucht und ist so ein bisschen, ja, es gibt dann sowas wie so Trenddiagnosen oder Wohlfühldiagnose oder sowas, was auch, glaube ich, auch manchmal daran liegt, dass man dann irgendwie irgendwas im Internet mal gemacht hat und dann ist da rausgekommen, ich bin hochsensibel und dann, wie hörst du das, wie gehst du damit um oder hast du da auch Kritik gehört oder eben auch so Abwertungen diesbezüglich, so dass man das dann nicht ernst nimmt?
Ja, also ich finde grundsätzlich, was so dieses Thema auch so Selbstdiagnosen und sowas angeht, muss man extrem vorsichtig sein. Deswegen habe ich das auch für mich nicht sozusagen als eine Art Label angenommen, bis ich das nicht auch mit einem Therapeuten besprochen habe. Man muss aber natürlich auch die Realität beachten, dass nicht jeder einen Therapeuten oder Arzt zur Verfügung hat, der mit einem sowas besprechen kann. Und dann ist natürlich hilfreich, wenn man sich trotzdem wiederfinden kann in was.
Ja.
Ich finde jetzt, was Hochsensibilität angeht, das finde ich noch, also da finde ich es eigentlich schon auch hilfreich, wenn man im Internet was zu findet. Was dann wirklich eine Erkrankung angeht, finde ich, muss man noch vorsichtiger sein, dass man das nicht für sich irgendwie annimmt, wenn man das nicht auch mit einem Arzt oder so besprochen hat. Aber ich glaube, weil Hochsensibilität ja auch so ein Spektrum ist und ja, glaube ich, dass das für viele schon auch hilfreich sein kann, so auch vielleicht davon zu erfahren, weil das ist, glaube ich, also in meiner Erfahrung auch was nicht unbedingt in Therapie viel vorkommt.
Ja.
Vielleicht war das aber auch nur meine Erfahrung. Also wie gesagt, ich finde, man muss da schon aufpassen, was man da für sich so benennt. Aber man kann das ja auch ein bisschen umgehen, indem man sagt, ich fühle mich da sehr zugehörig oder davon fühle ich mich sehr gesehen. Ich glaube, dass das und das sein könnte. Genau, also.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass man dir auch häufig dann so sagt, dann wärst du vermutlich irgendwie im Autismus-Spektrum.
Ja.
Und wie gehst du damit um? Also da gibt es klare Abgrenzungen, aber es gibt Überschneidungen natürlich. Und da scheint man dich dann gerne mit reinzuwerfen, ja?
Ja, das höre ich tatsächlich ziemlich oft. Habe ich auch eine Zeit lang überlegt, weil einfach in den Auswirkungen das schon ähnlich ist. Also gerade was diese Reizverarbeitung angeht, dass man Pausen braucht, dass man einem irgendwie Routine hilft.
Ja,
auch gerade diese Schwierigkeiten mit Konsistenzen beim Essen ist ja auch so typisch für Autismus. Aber für mich ist der entscheidende Unterschied, dass meine Überforderung nicht daher kommt, dass ich irgendwie soziale Konstrukte und Normen und Signale nicht verstehe und mich anpasse, sondern dass ich einfach zu viel davon wahrnehme und das nicht gut filtern kann. Das heißt, ich werde auch erschöpft und viel überfordert, aber es liegt nicht daran, dass ich die ganze Zeit mich versuche irgendwie anzupassen oder was nicht verstehen kann, sondern dass ich einfach zu viel davon mitbekomme.
Ja.
Genau, und ich glaube, das ist für mich ein sehr entscheidender Unterschied daran.
Ich verstehe das auch so, dass gerade das Ähnliche ist die Reizoffenheit vielleicht, ne? Aber der Unterschied liegt in der sozialen Komponente. Im Autismus-Spektrum die Menschen dann eher quasi kognitiv das erfassen und du eher im zu viel fühlen und wahrnehmen dann bist, ne?
Genau, aber es ist ja auch beides eine Art von Neurodivergenz und in dem Sinne hat es ja auch dann Überschneidungen.
Dann fände ich es noch spannend, in der Forschung wird so gezeigt, dass die Menschen mit Hochsensibilität sehr stark auch davon abhängig sind, wie die Umgebung quasi reagiert. Und dass man sagt, wenn die Umgebung gut für die Menschen sind, dann können sie das quasi als Ressource nutzen. Also dass sie dann eher die Empathie sehr stark leben können oder sehr kreativ sind. Und wenn die Umgebung aber quasi eher negativ ist, dann sorgt es halt dafür, dass Ängstlichkeit zum Beispiel entstehen kann oder Rückzug. Wie siehst du das heute? Siehst du das eher als Belastung oder als Ressource? Oder ist das auch zu schwarz-weiß?
Es fühlt sich tatsächlich oft wie eine Belastung für mich an. Mhm. Ich glaube, dass man das wirklich auch lernen kann, wenn man klar für sich Grenzen setzt und im Zweifel auch vielleicht sogar zu oder also Grenzen setzt, die nicht unbedingt nötig wären, um rauszufinden, wo das Limit liegt für einen. Für mich ist schon oft eine Belastung, dass ich, gerade wenn so viel in der Welt los ist und ja, dass ich mich dann nicht komplett drin verliere und dann auch so irgendwie daran verzweifle, dass ich das alles irgendwie so doll spüre, aber nichts machen kann.
Dass du dich dann schnell so hilflos fühlst, ja. Ohnmächtig.
Und da ist dann auch manchmal schwierig, dass dann andere Menschen mir auch sagen, Zelda, du kannst dich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, das tut ja auch nicht gut und das hilft auch niemandem. Aber da muss ich schon sagen, dass ich mir oft wünschen würde, einfach mehr auszuhalten und auch länger Energie zu haben, weniger Pausen zu brauchen. So. Andererseits habe ich aber auch inzwischen in meinem Leben, weil ich da eine bessere Erklärung für habe, kann ich auch besser für mich einstehen. Und das heißt auch, dass wenn ich so in meinen Grenzen bleibe, dann kann es halt auch irgendwie hilfreich sein und dann, also ich bin ja auch dankbar, dass ich mich schnell einfühlen kann.
Genau, also es gibt auch in dir die Freude darüber, dass du so toll spürst und fühlst und wahrnimmst.
Ja, und dass es mir nicht schwerfällt, mit anderen Menschen mitzufühlen. Dafür bin ich auch schon dankbar. Ich denke, ich muss noch mehr lernen, trotzdem mir mehr zu verzeihen, wenn ich was nicht hinkriege oder was zu viel ist. Aber ich glaube, genau da, wenn man da besser auf sich aufpasst, dann ist es auch eine bessere Ressource, also mehr Ressource und weniger Belastung.
Und kannst du sagen, was dir geholfen hat, das zu spüren, wann es Zeit wird oder dass du schon bevor es Zeit wird, verstehst, es wird gleich Zeit und so?
Ja, tatsächlich mache ich das ziemlich genau so, dass wenn es gerade noch geht, dass ich weiß, ich müsste langsam. Das ist manchmal auch gegen meine Intuition, weil eigentlich geht's ja noch.
Ja, genau.
Aber wenn es dann zu viel ist, dann ist es schnell wirklich zu viel. Das heißt, ich versuche, wenn ich merke, ich mache das jetzt schon eine Weile, ich bin schon eine Weile draußen oder beschäftigt oder was auch immer es gerade ist, dass ich, solange ich noch etwas Energie habe, mich dann von der Situation schon mal irgendwie entferne.
Was dann auch manchmal traurig ist. Wenn du das so sagst, denke ich jetzt an irgendeine Feier, Party.
Ich bin schnell die Erste, die geht.
Jetzt musst du merken, ich müsste gehen, aber eigentlich.
Ja, genau. Und aber da ist total hilfreich, wenn man Menschen um sich hat, die das verstehen. Also meine Freunde, für die ist das total okay. Die wissen, dass das nichts mit denen zu tun hat. Auch meine Freundin, die ist, also dann sage ich ihr, ich kann jetzt vielleicht nicht mehr so gut antworten, weil ich bin so erschöpft. Oder ich mache mal die Augen zu in der Bahn oder sowas. Das ist gar kein Ding. Und da unterstützt sie mich auch. Und das finde ich so hilfreich, auch als Bestätigung, dass es auch okay ist, das zu brauchen und so zu sein. Aber auch wie gesagt, so Dinge wie meine Ohrstöpsel oder sowas, das ist so hilfreich. Ich schaue bei jedem Film, den ich schaue vorher, es gibt so eine Website, die heißt Does the Dog Die? Wo man alle möglichen Trigger oder alles, was einen irgendwie für jemanden, also für einen schwierig sein könnte, vorher einfach nachschauen kann, weil da diese ganzen
Filme. Das können wir ja noch verlinken.
Das ist so hilfreich. Das heißt, im Vorhinein einfach genau auch schon damit planen.
Hast du manchmal das Problem, dass du Angst hast, was zu verpassen? Ja, also das ist auch noch ein bisschen gemein, dass das noch so...
Ja, ich sag auch viel ab oder... Ja, das ist schon auch...
Ich kenne hier jetzt in Frankfurt 2-3 Schulen, also vielleicht gibt es mehr, aber die kenne ich jetzt so, wo ich auch das Gefühl habe, dass auch bei Lehrerinnen und Lehrern dafür ein Verständnis ist, die auch baulich so sind, dass man sagt, Schülerinnen und Schüler können mal raus, die können sich zurückziehen. Ja, also es geht, glaube ich, tatsächlich auch viel drum, um Wissensvermittlung für Lehrerinnen und Lehrer, damit sie diese Konzepte überhaupt im Kopf haben, dass das jetzt kein Phänomen ist, wo es Abhärtung bedarf, Und dann aber auch eben diese Erlaubnis und dass vielleicht auch eben gerecht ist nicht, dass alle das Gleiche machen. Gerecht ist, dass die Person das machen können, was sie gerade für sich brauchen und dass das auch mal bedeutet, du kannst raus oder du kannst dir Kopfhörer aufziehen oder du musst jetzt nicht immer bei Gruppenarbeiten permanent mitmachen und so weiter. Also dass man so da etwas flexibler wird, wie du vorhin sagtest, ich musste dann den Film schauen, damit ich dann da geprüft werden kann oder so, dass man da eigentlich wegkommt. Ich finde, man muss da wegkommen. Es geht nicht.
Ja, und dass es auch nicht mit einer Unterstellung einhergeht, dass man sich Verfahren, da gerade rausziehen will. Genau. Ich glaube, ja, das hören auch viele, dass du willst ja gerade nur nicht im Unterricht teilnehmen.
Ja.
Ich habe auch manchmal gehört, dass es ja unfair ist, dass ich das dann nicht mitmachen muss, irgendwas.
Ja.
So, dass es verstanden wird als was nicht ein Vorwand ist irgendwie.
Ja, das ist bei allen Nachteilsausgleichen so, ne? Dass auch da Schülerinnen und Schülern erklärt wird, es geht hier um einen Ausgleich. Also da kommt nichts drauf, was jetzt für einen jetzt besser wird und leichter wird, sondern man startet aus Minus und ist dann auf der gleichen Ebene erstmal, ne?
Ja,
und das wird oft nicht verstanden. Aber ein letzter Punkt von mir, du hast vorhin gesagt, dass das manchmal so schwierig ist, weil du merkst, du kannst ja noch. Und da ist es aber schon wichtig zu sagen, ich trete jetzt ein bisschen zurück. Und das ist bei den seelischen Erkrankungen super häufig so, dass Jugendliche zu mir sagen, ich kann aber ja noch. Und auch Lehrerinnen und Lehrer das scheinbar noch nicht, manchmal nicht sehen. Sie sagen, was, du hast eine Depression? Ja, aber du lachst doch und du hast doch mitgemacht und so. Dass also irgendwie das Konzept da ist, die Lehrerinnen und Lehrer oder Mitschülerinnen oder Eltern oder so glauben mir erst, dass ich zum Beispiel eine Depression habe, wenn ich nicht mehr aus dem Bett komme.
Ich habe wirklich meine Pausen oft auch eingeplant, weil ich wusste, das wird sonst zu viel. Ich habe auch nicht so ganz getraut, das auszusprechen, weil dann habe ich ja von vornherein mir eine Pause genommen.
Ja, ja.
Und nicht erst, als ich sie wirklich gebraucht habe, sozusagen.
Ja.
Aber ich wusste halt, sonst wird es zu viel.
Genau.
Und dann komme ich in Situationen, wo ich nicht mehr gut reagieren kann, wo es dann schnell gehen muss, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich mich entspannen kann. So.
Ja, das ist spannend, dass ich habe oft das Gefühl, das ist noch nicht erlaubt. So, ne?
Voll.
Das ist gesellschaftlich noch nicht irgendwie so drin, dass wir da schon eine Pause machen, wo wir sagen, jetzt wird es langsam nötig, aber noch, natürlich könnte ich noch, aber sinnfrei. Ne?
Das ist auch langfristig zu viel mehr Leistungsfähigkeit natürlich führt, wenn man sich vorher ausruht.
Ja.
Also wichtig am Ende vielleicht nochmal, dass es auf jeden Fall keine Schwäche ist und auch keine übertriebene Reaktion, sondern wirklich eine nachweisbar andere Art, Reize zu verarbeiten. Und dass es auch nichts ist, was mit so viel Exposition überwunden wird, sondern dass man da lernen muss, innerhalb der eigenen Grenzen zu bleiben und das dann auch eine Ressource sein kann und auch Vorteile haben kann, wenn man da lernt, gut auf sich aufzupassen.
Ja, genau. Schön. Dann ganz herzlichen Dank für das Teilen deines Lebens nachher. Ne? So hat mir ganz viele neue Einblicke gebracht. Ich konnte viel lernen. Vielen Dank dafür.
Schön.
Gut. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.